Und wir wollen das zu Beginn in die Praxis umsetzen, was wir von Jack gelernt haben, das heißt den Zusammenhang zu beachten. Und so möchte ich zu Beginn den Abschnitt lesen, worin sich diese Worte befinden, richtet nicht. Das ist am Anfang des 7. Kapitels von Matthäus Evangelium. Ich lese die ersten 5 Verse vor. Es sagt uns Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, mit dem werdet ihr gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messt, mit dem wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, des Balkens jedoch in deinem Auge, wirst du nicht gewahr. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, in deinem Auge ist der Balken. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann magst du zusehen, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wie das nun leider oft der Fall ist bei der Bergpredigt, werden diese Worte oft falsch verstanden und daher falsch ausgelegt. Bevor wir also nach dem wahren Sinn dieser Worte fragen, möchte ich auf 3 Dinge hinweisen, die Jesus uns hier nicht sagt und nicht verbietet. Ich glaube, das ist auch wichtig zu dieser kurzen Betrachtung. Erstens einmal sind diese Worte, richtet nicht, kein Verbot gegen Gemeindezucht. Ich habe das oft schon mal gehört. Ich kann mich entsinnen vor einigen Jahren, dass ein Bruder, in dem Fall ein Prediger sogar, der grundsätzlich gegen Gemeindezucht war, gesagt hat, es steht uns nicht zu, einen anderen zu richten. Wir sollten vielmehr dem Bruder mit Liebe entgegenkommen. Ich denke, das ist nicht nur eine Verdrehung der Worte Jesu, es ist auch zur gleichen Zeit eine ganz falsch verstandene Liebe. Es hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Außerdem werden wir sogar aufgefordert, einander in diesem Sinne zu richten. Ich lese die Worte des Paulus im 1. Korintherbrief im 5. Kapitel, die Verse 11 und 12. Wir kennen diesen Fall von Unzucht in der Gemeinde zu Korinth. Und Paulus schreibt an seine Glaubensgeschwister, sie sollten diesen Bruder, der gesündigt hat und der sich weigert, Buße zu tun, aus der Gemeinschaft der Gemeinde ausschließen. Er schreibt im 11. Vers, in Wirklichkeit habe ich euch geschrieben, ihr sollt nicht Gemeinschaft haben mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was soll ich die, welche draußen sind, richten? Richtet nicht auch ihr die, welche drinnen sind? Die aber, welche draußen sind, wird Gott richten. Schaffet den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Also hier werden wir sogar aufgefordert, einen Bruder in diesem Sinne zu richten. Verstehen wir seine Worte nicht falsch. Das ist kein Verbot gegen Gemeindezucht. Zweitens ist es auch kein Verbot, ihr Lehrer bloßzustellen. Ich habe es auch oft schon mal gehört, wo ein Bruder gesagt hat, es steht uns nicht zu, einen anderen zu richten über das, was er lehrt. Ich glaube, das kann man leicht widerlegen. Und zwar gleich hier in dem 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Lesen wir den 15. Vers, wo es heißt, hütet euch vor falschen Propheten. Ich möchte einfach die Frage stellen, wie können wir das tun? Wie können wir uns vor falschen Propheten hüten, ohne festzustellen, wer ein falscher Prophet ist? Das setzt ein gewisses Richten voraus, nicht wahr? Wir müssen also in diesem Sinne richten. Und ich denke auch an die Worte des Paulus an den Evangelisten Titus, im ersten Kapitel seines Briefes an Titus, ab Vers 10. Denn viele sind ungehorsam, nichtige Schwätzer und Verführer, zumeist die erste Beschneidung. Und ihnen muss man den Mund stopfen, da sie ja ganze Häuser zerrütten, indem sie lehren, was man nicht lehren soll, um schändlichen Gewinnes willen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind allezeit Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr und aus diesem Grunde überführe sie mit Strenge. Warum? Damit sie gesund werden im Glauben. Ist das ein gewisses Richten? Ich glaube schon in diesem Sinne. Zweitens sollen wir diese Worte nicht so verstehen, dass es uns nicht erlaubt ist, zu einem Bruder zu gehen, der gesündigt hat, um ihn zurechtzuweisen. Manchmal haben wir eine falsche Bescheidenheit, nicht wahr? Und wir sagen, wenn ein Bruder gesündigt hat, wer bin ich, dass ich zu ihm gehen soll? Ich soll ihn ja nicht richten. Das steht mir nicht zu. Das ist eine Verdrehung dieser Schriftstelle. Wie Paulus sagt zum Beispiel im 6. Kapitel des Galaterbriefes in Vers 1, ihr Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so sollt ihr die Geistbegabten, den Betreffenden, wieder zurechtbringen. Im Geiste Sanftmut. Und dabei sieh dich selbst vor, dass nicht auch du versucht werdest. Natürlich ist es auch wichtig, mit welchem Geist wir zu einem Bruder gehen. Wenn wir in einem Geist der Überheblichkeit zu ihm gehen und ihm den Eindruck geben, dass wir besser sind als er und dass wir nicht sündigen könnten, so wäre das natürlich falsch. Und so sagt Paulus hier an dieser Stelle, im Geist der Sanftmut und dabei sieh dich selbst vor, dass nicht auch du versucht werdest. Aber grundsätzlich ist es nicht nur unser Vorrecht, es ist auch unsere Aufgabe, zu einem Bruder zu gehen, der gesündigt hat, um ihn zu ermahnen, um ihm zu helfen. Ich denke auch an die Worte des Jakobus am Ende seines Briefes im 5. Kapitel, die Verse 19 und 20. Er sagt, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und es bekehrt ihn jemand, der wisse, wer in Sünde von seinem Irrweg bekehrt, der wird seine Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden zudecken. Gut, wir haben gesehen, was Jesus uns hier nicht verbietet. Nun fragen wir nach dem wahren Sinn seiner Worte. Was meint Jesus mit dieser Ermahnung, richtet nicht? Ich glaube, er meint einfach Folgendes. Jesus verbietet uns hier, voreilige Schlüsse zu ziehen, uns eine Meinung über einen anderen zu bilden, ohne alle Tatsachen zu haben, ohne den Beweis in Betracht gezogen zu haben oder einem anderen etwas zu unterstellen, was der Wahrheit nicht entspricht. Das scheint mir der wahre Sinn seiner Worte zu sein. Also was Jesus hier meint ist, voreilige Schlüsse zu ziehen, uns eine Meinung über einen anderen zu bilden, ohne alle Tatsachen zu haben, ohne den Beweis in Betracht gezogen zu haben, einem anderen etwas zu unterstellen, was der Wahrheit nicht entspricht. Das scheint mir der wahre Sinn seiner Worte. Ich glaube, ihr würdet mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir hier mit einem der größten Probleme zu tun haben, die überhaupt unter Gottes Kindern vorkommen. Ich kann auch sagen, glaube ich, dass eine Gemeinde, die von diesem Richtgeist heimgesucht wird, eine kranke Gemeinde ist. Und solange dieser Zustand fortbesteht, wird diese Gemeinde nie wachsen. Und so sollten wir eine ganz wichtige Frage an dieser Stelle aufwerfen. Es geht um etwas Praktisches bei diesen Vorträgen. Das ist, warum richten wir einander? Ich finde das deswegen eine wichtige Frage, denn wenn ich weiß, warum ich mich so benehme oder verhalte, wenn ich weiß, warum ich dieses oder jenes tue, dann kann ich meine Schwachheit oder mein Problem viel leichter überwinden. Man könnte vielleicht viele Gründe nennen, warum wir einander richten, zum Beispiel Neid oder Eifersucht, aber ich glaube, das Problem geht vielleicht viel tiefer. Mir scheint es in den meisten Fällen mindestens, dass Richten einfach der Versuch, unser Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Das scheint mir das wahre Problem zu sein. Nun, wir alle haben ein Geltungsbedürfnis, nicht wahr? Wir geben das alle zu. Und dieses Geltungsbedürfnis möchte befriedigt werden. Ich glaube, das Geltungsbedürfnis ist genauso normal als das Verlangen nach Speise. Das Geltungsbedürfnis an und für sich ist nicht verkehrt. Das Verkehrte daran ist, wie wir manchmal versuchen, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Meines Erachtens gibt es nur zwei Möglichkeiten, das Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Erstens einmal, indem wir uns bemühen, indem wir wirklich etwas leisten, indem wir den nötigen Fleiß aufbringen, um etwas zu tun. Aber wie wir alle wissen, so viele von uns sind zu faul dazu. Das wollen wir nicht tun, und so schlagen wir einen anderen Weg ein. Wir meinen, wir können uns irgendwie erhöhen, indem wir einen anderen durch den Dreck ziehen. Ist das nicht wahr? Ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, müssen wir das alle zugeben. Und deswegen hat jemand treffend gesagt, es ist unklug, einen anderen zu richten, nicht nur, weil du ihm Schaden zufügst, sondern weil du auch die Wahrheit über dich selbst offenbarst. Ich glaube, der hat recht. Nun eine andere Frage. Wir haben gesehen, warum wir das tun. Wie sollen wir nun reagieren, wenn ein anderer uns richtet? Wie sollen wir als Christen reagieren, wenn ein anderer uns richtet? Und hier möchte ich zitieren aus dem Brief von Rainer, in dem er mich gebeten hat, dieses Thema zu behandeln. Er hat unter anderem Folgendes geschrieben: Diese Vorträge sollen den Einzelnen in seinem Leben im Glauben helfen. Sie sollen ihm praktische Vorschläge machen und ihn auch ermutigen. Und ich möchte versuchen, das heute Morgen zu tun. Wie sollen wir also reagieren, wenn ein anderer uns richtet? Ich möchte keine Antwort geben von mir aus. Ich möchte einfach das Wort Gottes sprechen lassen. Schlagen wir den Römerbrief auf zum 12. Kapitel und lesen wir den 17. Vers. Römer 12, Vers 17. Hier sagt uns der Apostel Paulus: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf das Gute bedacht vor allen Menschen. Und dann im 21. Vers: Lass dich vom Bösen nicht überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ich glaube, das ist Gottes Antwort auf diese Frage. Das ist wohl nicht die menschliche Reaktion, nicht wahr? Die menschliche Reaktion ist was? Zurückzuschlagen. Wenn einer uns etwas antut, dann wollen wir ihm das Gleiche antun. Aber Gott sagt, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Außerdem, liebe Brüder, sollen wir bedenken, dass der wahre Charakter eines Menschen sich früher oder später zeigen wird. Und wenn ich unschuldig bin, dann habe ich nichts zu befürchten. Wenn ich schuldig bin, ist das eine andere Frage, nicht wahr? Aber wenn ich unschuldig bin, dann habe ich nichts zu befürchten. Also, wie wir auf Deutsch sagen, immer mit der Ruhe. Ich glaube, das gilt in diesem Fall. Aber eine andere Frage, die ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang: Wie können wir den Richtgeist überwinden? Nehmen wir an, das ist unser großes Problem. Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich den Richtgeist überwinden? Dazu habe ich zwei Vorschläge. Erstens, lassen wir uns bemühen, uns die Großzügigkeit anzueignen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Denn die Großzügigkeit ist auch eine christliche Tugend. Das Wort Güte, seine Frucht des Geistes, bedeutet unter anderem Großzügigkeit. Erinnern wir uns, was Paulus geschrieben hat über die Liebe in 1. Korinther 13, Vers 7. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe glaubt alles. Das will nicht bedeuten, dass die Liebe leichtgläubig ist. Nein, das nicht. Sondern im Zweifelsfalle geben wir dem anderen Recht. Frage ist, tun wir das immer? Ich glaube nicht. So oft sind wir vielmehr wie Geier. Wir kreisen um einen Bruder sozusagen, bis er einen Fehler macht und dann packen wir ihn. Das ist nicht der Geist Jesu Christi. Was seht ihr, wenn ihr auf dieses Blatt Papier schaut? Die meisten würden sagen, ich sehe einen schwarzen Fleck. Und das würden die meisten sagen. Aber wie viele sehen das Weiße herum? Wir sehen zuerst den schwarzen Fleck, nicht wahr? Und ich glaube, so ist es in unserem Leben. Wir schauen immer auf das Böse zuerst und übersehen wir manchmal die vielen guten Eigenschaften, die ein Mensch besitzt. Das ist nicht der Geist der Großzügigkeit. Bemühen wir uns also, uns die Großzügigkeit anzueignen. Und dann zweitens, verbringe deine Zeit daran, die eigenen Fehler zu suchen. Und eins kann ich dir versprechen, wenn du das tust, dann wirst du bald erfahren, dass deine ganze Zeit ausgefüllt ist. Du wirst keine Zeit übrig haben, die Fehler des anderen zu suchen, denn du hast genug, die in Ordnung gebracht werden sollten. Jemand hat treffend gesagt, wenn du nach Fehlern suchst, so benutze einen Spiegel, nicht ein Fernglas. Oder bedenk doch, wenn du den Finger auf einen anderen zeigst, dann zeigst du drei Finger auf dich selbst. Das habe ich vor Jahren gehört, das habe ich nie vergessen. Das ist mir eine große Lehre. Wenn du den Finger auf einen anderen zeigst, dann zeigst du drei Finger auf dich selbst. Ich habe die Geschichte gehört von einer Frau, die im wahrsten Sinne des Wortes eine Klatschbase war. Sie war in der Nachbarschaft so bekannt und sie hatte deswegen keine Freunde. Das ist verständlich, nicht wahr? Aber eines Tages hat sie eine Frau in der Nachbarschaft eingeladen zum Kaffee trinken. Und diese Frau konnte keine Entschuldigung finden, und so hatte sie ihre Einladung angenommen. Wir waren beim Kaffeetrinken in der Stube, in dem Wohnzimmer, und sie schauten aus dem Fenster. Da war eine andere Nachbarin beschäftigt, sie war beim Aufhängen ihrer Wäsche beschäftigt, und die Klatschbase machte die Bemerkung, schau mal zu, wie schmutzig ihre Wäsche ist. Und die andere Frau sagte ganz kühn, ich glaube, wenn Sie näher zuschauen, dann werden Sie entdecken, dass der Schmutz bei Ihnen ist. Es ist Ihre Fensterscheibe, die verschmutzt ist. So ist es auch bei uns. Wenn wir andere kritisieren, ist der Schmutz so oft bei uns. Deswegen sollten wir unser eigenes Herz prüfen. Ich möchte schließen mit den Worten des Jakobus, im 4. Kapitel seines Buches, die Verse 11 und 12. Verunglimpft einander nicht, ihr Brüder. Wer einen Bruder verunglimpft oder seinen Bruder richtet, der verunglimpft das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht Täter des Gesetzes, sondern Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der retten und verderben kann. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Amen.